Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, deinem Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut gestartet und hast eine schöne Zeit zwischen den Jahren gehabt. Ich liebe diese Zeit. Ich finde allein den Begriff schon toll. Zwischen den Jahren ist so ein bisschen wie so ein Transfer, so eine Zeit dazwischen. Man hängt so zwischen den Jahren. Und vielleicht durftest du auch etwas abhängen, bist mehr zu dir gekommen und hast dir vielleicht auch Gedanken gemacht über das abgelaufene Jahr und mit Blick auf das neue Jahr dir schon vielleicht neue Ideen, Impulse, vielleicht auch schöne Momente vorgenommen. Das hoffe ich sehr. Ich möchte heute dir eine neue Folge mit neuen Inspirationen bringen und habe mit einer sehr geschätzten Kollegin aus der positiven Psychologie gesprochen. Dieses schöne Gespräch mit Dorothee Salchow ist schon ein bisschen her. Wir haben es in der Adventszeit aufgenommen und ich finde, es passt so richtig gut jetzt für den Start in das neue Jahr, um es von Anfang an mit einer anderen Haltung vielleicht zu beginnen. Wer ist Dorothee? Dorothee ist Coach, Trainerin, Mediatorin und auch Rechtsanwältin. Das verbindet uns durchaus. Also nicht nur die Liebe zur positiven Psychologie und dieser Haltung, sondern der juristische Hintergrund. Seit über 16 Jahren arbeitet sie als Trainerin, Coach und Rechtsanwältin und begleitet Menschen im beruflichen und privaten Umfeld hin zur Weiterentwicklung, Wachstum und persönliches Wohlbefinden. Sie ist Expertin für die positive Psychologie sowie für agiles Arbeiten und systemisches Denken. Als systemischer Coach für positive Psychologie bietet sie Raum für persönlichen und beruflichen Wachstum. Ihr Motto lautet Erleben, Erkennen, Erlernen. Im Perspektivwechsel liegt das Potenzial meiner Arbeit. Und ihre Erfahrungen, fast 20-jährigen Erfahrungen als Rechtsanwältin und selbstständige Anwältin, fließen dort sicherlich auch in die Begleitung von Menschen. Die positive Psychologie hat sie sehr inspiriert und sehr geprägt und sie ist mittlerweile auch Ausbilderin und bietet über die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie, die DGPP, wo ich auch viele Kurse machen durfte seit 2015, den Level 1 online an. Kann ich sehr empfehlen. Schaut es euch gerne mal auf der Website an. Wir beide haben ein schönes Gespräch geführt, wie gesagt, über Grundlagen der positiven Psychologie, über Haltung und auch, weil mich das besonders interessiert hat, über ehrenamtliches Engagement. Weil Doro teilt immer wieder, dass sie neben ihrem beruflichen Engagement und ihrer Rolle als Mutter und Partnerin in der Familie auch ehrenamtlich engagiert ist. Und das beeindruckt mich. Ich bin da ja noch nicht so lange so intensiv unterwegs, merke aber jetzt durch meine Tätigkeit und Engagement für Unfold, dass es doch ein ganz schönes Spagat ist. Und das hat mich auch interessiert. Das holen wir also auch mit rein. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und hoffentlich ganz viel Inspiration für dieses neue Jahr. Herzlich willkommen, liebe Dorothee Salchow, in meinem Podcast Freiraum für Führungskräfte. Endlich.
Ja, ich freue mich sehr über die Einladung. Danke, liebe Nicole.
Ja, wir nehmen auf in der Adventszeit, haben gerade hier mal eingecheckt, haben uns länger nicht gesprochen und beide festgestellt, dass es uns zum Glück ganz gut geht.
Absolut. Und du hast ja auch gesagt, dass dir die Frage öfter gestellt wird, wie geht's dir mit dem Adventsstress? Oder ich hoffe, der Adventsstress hat dich nicht zu fest im Griff. Und ich glaube, wir beide haben gesagt, dass wir dieses Jahr ein Jahr erwischt haben, warum auch immer, in dem es uns im Advent richtig gut geht.
Ja, wie schön. Und ich stelle bei mir wieder fest, weil ich bin ja eine verdammte Perfektionistin, dass das ganz viel mit meiner eigenen Haltung zu tun hat. Und diese schöne Folge wird, habe ich dir gerade gesagt, in der Planung Anfang des neuen Jahres rauskommen. Und ich finde, das passt ganz schön in dieser Zeit zwischen den Jahren. Ich liebe diesen Begriff zwischen den Jahren. Von daher, zur Haltung, darum wird es heute auch ganz viel gehen, wie wir selbst unser Leben gestalten können. Du bist Expertin für die positive Psychologie und wir steigen da heute mal ganz tief ein mit verschiedensten Facetten, haben uns ein paar Gedanken vorab gemacht.
Ich freue mich auf das Gespräch. Danke.
Ja, erstmal ist es wirklich total schön, dass du hier bist. Wir hatten schon vor langer Zeit, glaube ich, dazu Kontakt und da kannten wir uns noch nicht mal persönlich. Das heißt, da habe ich dich schon angeschrieben über LinkedIn und wie man sich so trifft in unserer PP-Bubble, wie wir sie auch liebevoll nennen, und habe gesagt, ich hätte dich gerne mal im Podcast. Und dann, ganz überraschend, haben wir in diesem Jahr gemeinsam eine Fortbildung zusammen gemacht und standen uns plötzlich gegenüber.
Und das war eine wunderschöne Begegnung, die inhaltlich Spuren hinterlassen hat bei mir und tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, auch von dem Gefühl, das ich hatte bei dem Gespräch. Also ich habe mir, keine Ahnung, 2, 3 Sätze, die wir so miteinander ausgetauscht haben, sind hängen geblieben und es ist ganz viel von der Wärme hängen geblieben, die wir in unserem Gespräch hatten. Danke nochmal dafür, das war richtig, richtig schön.
Ja, wie schön und das ist total beidseitig. Deswegen toll. Ja, so dass wir uns nicht nur über LinkedIn kennen, sondern tatsächlich auch begegnet sind bei Permalead, der Fortbildung von Dr. Markus Ebner, die wir sehr empfehlen können. Und dort nicht nur über PP-Themen gesprochen haben, sondern auch persönlich. Und heute soll es sowohl um dich persönlich gehen, weil ich finde, du hast einen ganz spannenden Weg, einen nicht ganz unähnlichen zu meinem, weil wir teilen uns beide die Juristerei. Du bist auch Juristin ursprünglich und hast dann dich verändert. Und du hol uns doch mal rein mit meiner Eingangsfrage, wer bist du und wofür schlägt dein Herz?
Ach, ich habe mich irgendwann mal vorgestellt mit, ich bin vieles und alles zusammen macht mich glücklich. Und vielleicht stimmt das weiterhin, auch wenn das schon ein paar Jahre her ist. In den Ausbildungen, die ich gebe, stelle ich mich natürlich auch oft vor, als was ich noch so bin. Ich bin zum Beispiel Mutter eines fast 14-jährigen Sohnes jetzt. Ich bin Ehefrau und ich bin auch Hundefrauchen oder Hundebesitzerin und meine Mitbewohner hier zu Hause, Mitbewohnerinnen, die sind, ich glaube, ungefähr 53, ja, habe ich gesagt, fast 14 und 7. Und manchmal sage ich, dann könnt ihr euch aussuchen, wer wie alt ist. Das macht mich ja auch aus und ein Großteil meines Alltags und meines Seins. Und wie du gesagt hast, ich habe mal Jura studiert. Ich bin zugelassene Rechtsanwältin mit einer Kanzlei hier in Hamburg. Ich sitze in Hamburg während unseres Gesprächs und hier arbeite und lebe ich auch. Und ich habe, als mein Sohn so ein bisschen älter wurde und nicht mehr ganz so viel brauchte, also vielleicht, ich glaube, der war 4 oder 5, habe ich gedacht, was mache ich jetzt noch? Und dann war so ein bisschen die Idee, mache ich die Ausbildung zur Fachanwältin? Du kennst das ja, spezialisiere ich dann mich nochmal? Und da hat es mich aber nicht hingezogen. Na, wenn wir so ein bisschen das wie so ein Kompass sehen, das wäre schwer geworden für mich, also im Sinne von, ich merke schon, da gehen meine Schultern auch runter. Ich habe mich dann entschieden, eine Ausbildung zur Mediatorin zu machen. Und das war vielleicht so ein Blick über die Mauer. Vielleicht bin ich da auch Spätzünderin, aber plötzlich habe ich gemerkt, es gibt sowas wie Bedürfnisse und Emotionen und Gefühle. Und wenn wir darüber sprechen, dann sind Lösungen vielleicht auch gar nicht mehr so fern. Ja, darüber bin ich in unterschiedliche Bereiche gekommen. Ich habe dann noch ein Unternehmen gegründet, plötzlich 2 Jobs, wo es um berufstätige Mütter und ihre Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ging. Und daraus entstanden immer mehr Aufträge. Kannst du uns nochmal coachen, Workshop anbieten? Und dann hatte ich den Wunsch, das zu verprofessionalisieren und habe nach einer systemischen Coaching-Ausbildung geschaut.
Sehr schön. Wie lange ist das jetzt her, du?
Das würde ich sagen, war, wenn mein Sohn so, das war 2016, 2015, 16, 17 die Jahre.
Ja, dann hast du nach der Coaching-Ausbildung geschaut und wo hat es dich dann weiterhin getrieben?
Da hat es mich dahin getrieben, wo du schon lange, lange vor mir warst, liebe Nicole, nämlich an die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie. Ich habe geschaut, hier in Hamburg, da gibt es ja auch das Schulz-von-Thun-Institut, großartige Ausbildung, habe ich selber auch eine kommunikationspsychologische Fortbildung gemacht. Und ich bin jemand, der gerne schnell umsetzt und es gab keine Plätze hier in Hamburg am Schulz-von-Thun-Institut. Und dann bin ich an die DGPP gekommen und da bin ich super glücklich auch in der Rückschau sozusagen. Dort habe ich dann die Ausbildung gemacht, so eine Grundlagenausbildung zum Anwender, zur Anwenderin für positive Psychologie, die Teil der systemischen Coaching-Ausbildung sein kann. Ich habe die systemische Coaching-Ausbildung gemacht, bin weitergegangen, du kennst das selber, und habe mich dann auch zur Trainerin für positive Psychologie und damit auch für die Ausbildungsqualifikation sozusagen aus bilden lassen und da gelernt bei Judith Mangelsdorf und Christine Chilibi. Ja, das war mein Weg. Da habe ich unglaublich tolle Menschen kennengelernt und vor allen Dingen ganz viel über mich selber gelernt.
Und ich finde es so spannend an dir, Doro, dadurch habe ich dich ja auch schon so wahrgenommen, obwohl wir uns vorher nicht begegnet sind. Du hast dann nicht nur die Trainerinnenausbildung gemacht, sondern du bist dann gemeinsam mit Kati, mit deiner Partnerin an deiner Seite, eingestiegen, selber zu lehren. Also ihr habt beide seit vielen Jahren jetzt die Online-Ausbildung Level 1, die du gerade erwähnt hast, zur Anwenderin der positiven Psychologie oder Anwender, übernommen.
Absolut. Und das ist, glaube ich, eines der größten Geschenke, mit meiner Kati Schäfer arbeiten zu können. Wir arbeiten da eng zusammen. Diese Ausbildungen sind immer 16-tägige Ausbildungen. Da sind in den Online-Kursen 16 Menschen, in der Präsenz 18 Menschen. Das heißt, wir dürfen 16 Menschen über 16 Tage begleiten in ihrem eigenen Wachstum tatsächlich, in Erfahrungen über sich selbst und natürlich dabei, wie sie das dann in ihre Lebensrealitäten tragen wollen. Also wir haben von PsychotherapeutInnen über Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, viele HRler oder Leute, die mit Menschen zu tun haben, aber natürlich auch ganz erfahrene Trainer, Trainerinnen und systemische Coaches bei uns in den Ausbildungen. Wirklich ganz verschiedene Hintergründe. Und das macht unglaublich Spaß. Und vielleicht ist es so ein bisschen auch das, was ich mal als meinen eigenen Lebenssinn formulieren durfte, das hört sich, sind zwei Worte für mich ist es halt das, was man vom Eisberg sieht und sehr viel für mich ist darunter gefasst, nämlich mich und andere zu entfalten. Das ist etwas, was ich als unglaublich sinnvoll und bedeutsam wahrnehme und was ich dort auch ausleben darf.
Wie schön. Schön. Und ich würde gerne mal an den Punkt zurückgehen. Du sagtest, mit der Mediationsausbildung habe ich erstmalig über die Mauer geblickt, so dieses Bild, und war bis dahin vielleicht dann noch relativ unbewusst unterwegs, dass sowas wie Emotionen, Bedürfnisse und so weiter gibt. Mir ist das nicht ganz fremd. Also jetzt nicht nur von mir selbst, sondern von unserer Zunft sozusagen. Also insbesondere Juristen oder früher bei mir auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, wo ich sehr unterwegs war, wahnsinnig kognitiv, wahnsinnig intelligent unterwegs. Und ich bin aber doch immer wieder erstaunt, dass selbst so eine Stärkenarbeit, wenn man die dann mal reinbringt, fast schon den Banner ESO hat, esoterisch. Und ich denke so, huch, okay, also sobald es weggeht vom Kognitiven, könnte es gefährlich werden.
Ja, ist definitiv auch was, also was ich bei mir selber vielleicht auch lange Zeit gemerkt habe, ne, das ist keine Ahnung, Prägung, wir wachsen irgendwie auf, dann haben wir Überzeugungen und die sitzen halt tief und die geben ja auch ganz viel Sicherheit. Also von daher, ich habe es bei mir selber erlebt. Danke, dass du das auch teilst. Ich fühle mich ein bisschen weniger allein, weil manchmal denke ich, krass, dass ich das vorher nicht wusste. Aber was soll ich sagen, ich wusste es vorher einfach nicht. Und dann hat es ganz viel in mir ausgelöst. Und ja, ich kenne das auch. Ich arbeite ja auch viel im Sparkassen- oder Bankensektor. Ich arbeite auch mit Steuerberater und Steuerberaterinnen. Jetzt eben aus der Trainerinnenperspektive sozusagen. Und es ist so tief verhaftet in uns. Und wir wissen ja beide, das ist auch, da kann man niemandem vorwerfen, dass einfach wir auf das gucken, was nicht läuft und dann das Gefühl haben, da müssen wir dran rumschrauben und dann wird es irgendwie besser. Und ich glaube, mit der Stärkenarbeit, wo du ja absoluter Profi in vielerlei Hinsicht bist, mit der Stärkenarbeit ist das dann ähnlich. Ne? Wir sagen, da ist doch etwas, was schon gut ist. Und ich glaube, dann ist einfach die Hürde so groß zu sagen, ja gut, aber was gut ist, ist ja schon gut. Wir müssen doch an dem Abend arbeiten, was nicht gut ist. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst.
Absolut. Und bestimmte Berufsgruppen werden ja schlichtweg auch drauf trainiert, ne? Also ich meine, es ist ja
total,
so wie bei uns damals in der Juristerei, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, genauso, wo ist der Fehler im System?
Ja.
Man wird darauf trainiert, das Risiko, den Fehler zu minimieren. Und dadurch hat man da auch noch stärker, glaube ich, als gemeinhin schon der Mensch als solcher ja auch evolutionär angelegt, diesen Negativity-Bias, also dieses, wo ist das Problem, den Reiz.
Total.
Absolut.
Und ich halte das ja auch so wie, also du sagst das ja auch mit allem Respekt für fachlich,
ja,
auch absolut wichtig.
Absolut.
Dass, da ist ja, ich glaube, da gibt es keine Zweifel, dass ein System, was so angelegt, also dass wir in den Steuern, dass wir da richtig arbeiten müssen, dass wir schauen müssen, sind vor dem Recht die Menschen auch gut ausgestattet mit dem, was ihnen da auch an die Seite zu stellen ist. Und gleichzeitig ist es vielleicht, wenn wir uns dann mit Menschen eben umgeben, dann doch etwas anderes, wie wir auf die Menschen schauen, ob wir nach dem schauen, was nicht in Ordnung ist oder ob wir nach dem schauen, was in Ordnung ist. Wir beide wissen es auch aus der Forschung, wenn man nach dem schaut, was schon da ist, ist das Potenzial, was wir ausschöpfen können, ungleich viel höher. Und das dürfte eigentlich sehr interessant sein, nämlich auch im Unternehmenskontext.
Absolut, absolut. Ja, Doro, zurück nochmal zu deinem Weg. Du warst dann fasziniert und berührt von dem, was du da lernen durftest. Was bedeutet diese Faszination oder was macht diese Faszination für dieses Thema der positiven Psychologie für dich aus? Jetzt habe ich hier die absolute Expertin. Wir holen jetzt mal die Legaldefinition wieder rein. Was ist denn die positive Psychologie überhaupt, liebe Doro?
Ja, die Kurzversion ist ja, das ist die Wissenschaft des gelingenden Lebens. Und ich finde, das ist eigentlich eine wunderschöne Kurzdefinition. Und was auch wichtig ist, weil die positive Psychologie oft missverstanden wird, in dem Kontext vielleicht auch von Positive Thinking, Dinge sich vorzustellen und dann können wir sie auch erreichen, oder einfach nur auf das Gute zu gucken. All das ist positive Psychologie eben nicht, sondern es ist vielleicht die Erweiterung dessen, was wir als Psychologie kennen, also eben auch Psychopathologie zu heilen und wie können wir damit umgehen, wenn jemand mit einem Burnout diagnostiziert ist, mit einer Depression, dann braucht es einfach Fachkräfte, die da an der Seite stehen und sozusagen zur Heilung beitragen. Und was dann oft passiert ist, dass die Menschen auf so einer Skala von vielleicht -10 bis +10 im menschlichen Wohlbefinden aus dieser Psychopathologie, also aus der Erkrankung sozusagen vielleicht von einer -7 wieder auf eine 0 kommen oder vielleicht auch auf eine -1 und dann sagen oder wird ihnen gesagt, und jetzt bist du geheilt und du darfst wieder raus in die Welt. Und was Marty Seligman dann ja so der Begründer der positiven Psychologie im Außen, als die Welt dann vielleicht auch mal bereit war dafür, Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts ja gesagt hat, ist, aber das ist ja nicht alles, wenn wir auf so einer Null stehen, sondern da gibt es auch noch das, was uns Menschen im besten Sinne aufblühen lässt, im besten Sinne vielleicht in unseren Stärken sein lässt, was uns Möglichkeiten gibt, unsere Werte zu definieren und im Einklang mit diesen zu leben. Und all das zahlt, und das wissen wir mittlerweile, auf unser Wohlbefinden ein. Und diesen Teil von der Skala von 0 bis +10 im menschlichen Wohlbefinden zu erforschen, das macht die positive Psychologie.
Und in dem Zusammenhang wird ja auch gerne so dieser praktisch das Bild geprägt des Kontinents Wohlbefinden oder der Weltkugel Wohlbefinden mit unterschiedlichen Kontinenten. Und da sind ganz viele unterschiedliche Themen sozusagen auf diesem großen, auf dieser großen Weltkugel Wohlbefinden. Stärken haben wir schon erwähnt, du hast sowas wie Sinn erwähnt, dann auf Werte, Resilienz, Salutogenese und. Das finde ich immer wieder das Tolle. Damals auch in der Ausbildung, ihr macht es wahrscheinlich ähnlich, sagte Judith zu uns, ja, stellt euch vor, das ist wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet oder so. Und ihr geht hin und nehmt euch auch so ein bisschen das, was euch anspricht. Ihr müsst nicht mit allen Themen durch die Welt gehen, aber vielleicht kann einiges davon euch ansprechen. Ja.
Absolut. Und du hast ja eben auch gefragt, was meine Faszination vielleicht für die PP, so sagen wir das ja immer unter uns, die PP-Bubble, also positive Psychologie, was meine Faszination für die positive Psychologie ausmacht. Und ich glaube oder bin mir mittlerweile sicher, kurz gesagt, ich stehe sehr auf Selbstwirksamkeit, finde ich total sexy. Ich finde das richtig gut, wenn ich weiß, dass ich Dinge in der Hand habe, auch in schwierigen Situationen. Ich bin eine geborene Optimistin und das meine ich so, wie ich es sage. Das heißt, ich habe einen hohen dispositionalen Optimismus. Ich bin werkseitig damit sozusagen ausgestattet. Mittlerweile, oder wir wissen, dass man Optimismus eben auch bis zu einem gewissen Grad fördern und lernen kann. Ich habe das große Glück, so empfinde ich das, damit auch geboren worden zu sein. Wenn ich meinen Vater angucke, der ist genauso. Es hat auch Schattenseiten, aber es hat eben auch viele gute Seiten. Und ich bin davon überzeugt, dass es in jeder Situation, und mir passieren auch nicht nur gute Dinge im Leben, in jeder Situation Möglichkeiten gibt, unterschiedlich auf die Situation zu gucken und Dinge in die Hand zu nehmen. Das können manchmal kleinste Schritte sein, Und manchmal sind es große Schritte oder manchmal bereiten wir ja auch die großen mit den kleinen vor. Und das fasziniert mich. Also was kann ich in die Hand nehmen? Und du hast eben von diesem schönen Buffet gesprochen. Es gibt so unterschiedliche Konzepte. Eins, was mich sehr begleitet, ist zum Beispiel das Konzept des Selbstmitgefühls nach Chrisin Neff, die geguckt hat, wie können wir denn auf so einen stabilen Selbstwert, den wollen wir alle haben, einzahlen, und sie gesagt hat, okay, lass uns erstmal gucken. Es gibt sowas wie einen kompetenzbasierten Selbstwert, also ich bin gut, und aber auch den würdigkeitsbasierten Selbstwert. Ich bin gut so, wie ich bin. Und als Juristin hat mich das auch sehr angesprochen, denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Und was bedeutet das, dass ich gut bin, so wie ich bin, du übrigens alle anderen auch, muss, das ist, glaube ich, die Königsdisziplin, auch alle in meiner Familie sind gut so, wie sie sind. Und das fasziniert mich, dass ich Dinge in der Hand habe, dass ich Dinge lernen kann und dass ich auch nach, mittlerweile sind wir bald in der siebten, im siebten Ausbildungsdurchgang, Kathi und ich als, als Ausbilderinnen sozusagen, immer noch wieder neue Facetten entdecke, die mir die Teilnehmenden auch schenken, die sagen, ich habe in dem Konstrukt von Dankbarkeit oder in allem, was ihr mir über Resilienz erzählt habt, das und das entdeckt. Und dann denke ich immer, oh krass, das gibt's auch noch da. Und das macht meine Faszination aus.
Oh, das kann ich so, da kann ich so gut andocken und gebe mir bildlich gesprochen das Herz auf. Also Selbstwirksamkeit kann ich sehr nachvollziehen. Das ging mir damals mit der ersten Coaching-Ausbildung schon so, die ich ja wirklich eigentlich noch fast während des Burnouts gemacht habe. Also ich hatte, um mich zu erholen, ja Elternzeit damals genommen, hatte noch meinen Vertrag bei der KPMG und habe dann meine erste Coaching-Ausbildung gemacht. Und als Coach lernst du ja dann die Selbstwirksamkeit. Für mich ein vollkommen neues Konstrukt, Mindshifting. Und das habe ich, glaube ich, nie wieder losgelassen. Und dann aber in der positiven Psychologie, genau wie du, hat mich dieses Konzept von Christy Neff, Christy mit K, wer sie suchen will, Neff mit Doppel-F, so dermaßen berührt und seitdem auch einfach begleitet, ne? Also dieses Self-Compassion, Selbstmitgefühl, sich selbst die beste Freundin zu sein. Was glaube ich, und wir haben es heute ein bisschen häufiger mit der Berufsgruppe, aber aus der Perspektive sind wir beide groß geworden, gerade in diesen Berufsgruppen nicht unbedingt der Fall ist, weil da gibt es viele Anxious Achiever, wie ich später auch mal kennengelernt habe. Ne? Also dieses durch eine Angst getrieben, nicht gut genug zu sein, vielleicht nur etwas wert zu sein, wenn man leistet. Ich kannte den Glaubenssatz auch lange und ein bisschen ist er vielleicht auch noch da. Und dann aber da liebevoll ranzugehen, ne? Und zu sagen, hey, das fand ich gerade sehr schön mit der Würde. Also danke dir.
Ja, absolut. Und das ist meine tiefe Überzeugung. Und oft höre ich mich ja selber auch reden. Und ich finde auch immer ganz wichtig zu sagen, das gelingt mir nicht jeden Tag und schon gar nicht jede Stunde oder jede Minute. Und ich bin auch nicht immer jedem Menschen gegenüber wohlgesonnen. Zum Beispiel ist Freundlichkeit keine meiner Top-Stärken. Es gibt eine andere Stärke, die mir oft als Freundlichkeit ausgelegt wird.
Der
Können
Humor.
wir nochmal. Der Humor und die Dankbarkeit
Ah,
tatsächlich.
spannend, ja.
Unglaublich dankbar, wenn wir, ich habe es schon gesagt, in unseren Ausbildungen PsychologInnen haben. Ich selber habe ja nicht Psychologie studiert, sondern bin Expertin für positive Psychologie, habe dann nochmal ein Diploma of Advanced Studies an der Hochschule gemacht. Aber ich habe keine, also ich bin keine Psychologin von der Ausbildung. Wenn wir da PsychologInnen haben, PsychotherapeutInnen, ich bin unglaublich dankbar, wenn die Dinge in die Ausbildung bringen, die wir sonst nicht in der Ausbildung hätten, weil ich davon lernen kann, weil andere Teilnehmende davon lernen können. Und das erleben Menschen oft als Freundlichkeit, als so eine raumöffnende Freundlichkeit. Ich möchte aber auch sagen, es gibt Momente, in denen nimmt mein Sohn mich an die Hand und sagt, Mama, 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 jetzt sagst du nichts, sonst wird's peinlich, weil ich auch ganz schnell mal unfreundlich werden kann, wenn mir irgendwas nicht passt. Ob ich das schön finde, weiß ich nicht. Ist aber eben einfach nicht meine Stärke, auf die ich sofort Zugriff habe, so eine Freundlichkeit. Und ich finde das auch in Betracht, also wir sind lernende Menschen. Ich glaube auch zum Beispiel, ich habe eine große Beziehungsfähigkeit in mir und irgendjemand sagte neulich zu mir, du bist Liebe.
Wie schön.
Weiß ich nicht. Ja, genau, ich fand es auch sehr schön, aber ich habe auch schon viel erlebt. Zum Beispiel weiß ich, wie schön das ist, wenn zur Beerdigung eines Elternteils, noch nicht meiner Eltern, die leben beide, aber meines Mannes, da sind beide Elternteile verstorben, Freunde erscheinen. Die müssen nichts sagen, nichts tun. Wenn da jemand steht, das weiß ich. Aber das habe ich halt erlebt. Und hätte ich das noch nicht selber erlebt, wäre es mir vielleicht auch nicht so wichtig, mal 2 Stunden auf eine Beerdigung zu fahren, um eine halbe Stunde anwesend zu sein. Aber das sind halt Dinge und ich darf ja noch viel mehr lernen und leben. Mir ist wichtig zu sagen, es ist irgendwie ein Prozess und wir alle sind in diesem Prozess.
Ich würde gerne eine Sache gerade reinholen, weil für mich stehst du wirklich sehr für so diese Haltung, die du durch die positive Psychologie wahrscheinlich noch mehr in dein Leben geholt hast, werktechnisch, wie du sagst, als Optimistin auch auf die Welt gekommen und dann noch bereichert durch vieles, was du die letzten Jahre erlebt, nachgeschärft vielleicht nochmal hast. Und du stehst für mich auch für so eine Haltung, immer wieder neu draufzuschauen, zu gestalten, aber halt tatsächlich eher das Positive in den Blick zu bringen. Und warum stehst du für mich dafür? Weil du nicht nur auf LinkedIn aktiv bist, sondern sehr, sehr aktiv auf Insta. Also wer auf Insta ist, sollte mal schauen. Ich glaube, unter deinem Namen direkt, ne? Oder ist es unter deinem?
Nein, da bin ich unter Mind Wide Open Coaching, glaube ich, weil es nichts anderes gab.
Genau, Mind Wide Open Coaching, wie deine Website auch heißt, werde ich hier auch verlinken in den Shownotes. Und da hast du kleine Begleitungen im Alltag. Du nimmst einen mit in deine Situation morgens auf den Hundespaziergang, im morgendlichen Nebel, in kleinere Tagesherausforderungen, teilst mit, was du praktisch so am Tag machst, lässt einblicken. Und was mich da immer wieder angesprungen hat, ich spreche in der Vergangenheitsform, weil ich gerade sehr abstinent bin bei Insta, aber die Zeit, wo ich da war, hat es mir gut gefallen, wenn ich bei dir geschaut habe und nicht wieder, was weiß ich, eine neue Klamotte gekauft habe, wenn ich doch gerade mal auf Insta bin. Von daher kann ich das sehr empfehlen. Was mich da immer wieder angesprungen hat, war, es war so, oder du bist da wahnsinnig nahbar, wahnsinnig alltäglich, also wirklich nitty-gritty-Alltag mit allen Höhen und Tiefen. Man hat irgendwie das Gefühl, ja, da kann ich mich sehr mit verbinden. Die Frau versteht, wie es mir selber geht. Und dann eröffnest du dann aber mal so kleine Wissensnuggets, indem du wirklich da auch Schwerpunktthemen herauspickst und auf eine gute und sehr niedrigschwellige Art diese positiven Psychologieimpulse reinbringst.
Oh wow, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, Nicole, weil ich diese Rückmeldung über das, was ich auf Instagram mache, noch nie so bekommen habe und noch nie so mir das jemand so gespiegelt hat. Und das freut mich, denn ich mache das aus großer Freude. Und dazu kommt auch manchmal, ich habe keine große Followerschaft, manchmal bin ich da auch Wochen wirklich nicht so aktiv. Und gleichzeitig bekomme ich die Rückmeldung, ich scheine sehr aktiv. Und das bedeutet ja auch, dass die Menschen sich das angucken. Und auch das entspringt wahrscheinlich aus diesem Wunsch zu zeigen, wir alle sind lernende Wesen und mir persönlich tut es sehr gut, auf bestimmte Dinge zu gucken. Das ist übrigens auch gut erforscht, was ich da dann an mir anwende. Und deswegen mag ich es auch gerne teilen. Also, das ist, glaube ich, etwas, was mich dort sehr antreibt. Und ich habe heute ein Zitat gelesen und ich habe den Namen vorhin schon mal gesagt, aber ich komme halt bei meiner Arbeit auch nicht drum rum oder wir bei unserer Arbeit, den Namen zu nennen von Judith, Professor Judith Mangelsdorf, die ja das Institut leitet, an dem ich arbeite und den Masterstudiengang in positiver Psychologie an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Die hat heute im Rahmen auch einer Botschafterin-Tätigkeit für ein soziales Projekt gesagt, ich glaube, vom Glück, soziale Verantwortung übernehmen zu können. Und ich empfinde das als Glück und als Privileg, an vielen Stellen Verantwortung zu übernehmen. Und da sind wir ja auch wieder beim Thema Selbstwirksamkeit. Ich kann gestalten, ich kann vielleicht mit dem, was ich bin und habe, unterstützen. Ich bin vieles nicht, habe auch vieles nicht, damit kann ich nicht unterstützen. Aber was ich habe, kann ich geben. Das sind Ressourcen, das ist Wissen, das ist vielleicht meine Haltung. Ich glaube, wir unterschätzen oft, was wir so zu geben haben. Und ich empfinde das als Glück und als Privileg, soziale Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich das auf Insta widerspiegel, dann merke ich, machst du mir wieder ein warmes Gefühl, wenn du mir das so zurückgibst. Danke dafür.
Jetzt bietest du mir in dem, was du gerade sagst, zwei Abzweigungen an, die ich gerne beide gleich wahrnehmen möchte. Die erste Abzweigung, die ich sehe, die ich gerne nehmen möchte, ist tatsächlich, wie gesagt, du bist für mich dann Vorbild in der Haltung und ich würde gerne ein bisschen was davon hier rübergeben, also hier rüber senden. Wir kommen raus am Anfang des neuen Jahres. Und wenn Menschen sich jetzt, die schon den Podcast hören, die sind dann durchaus nicht ganz unbeleckt mit den Themen, aber für sich vornehmen, Mensch, letztes Jahr 2025 habe ich manchmal vielleicht sehr schwer getragen mit meinem Rucksack, mit den Themen, mit den Alltagsthemen, die ja einfach nur mal da sind. Und ich möchte 2026 anders starten und mit einer anderen Haltung da reingehen und auch nicht nur starten, yay, sondern dann auch, dass das kontinuierlich ist. Was könntest du da so mit an die Hand geben, du vielleicht ganz an konkreten Tipps, wenn man nicht so werkseitig so toll eingestellt ist wie du und auch ich?
Werd ja oft gefragt, ne, nach 2, 5 oder 10 Tipps. Und wenn ich mir vielleicht 2 Dinge rausnehme, und ich finde es immer einfacher, es sind nicht 5, sondern es sind 2, und vor allen Dingen muss es in unseren Alltag passen, dann ist, glaube ich, das allererste, dass ich sagen würde, versuch's mal mit einem Dankbarkeitstagebuch. Ich glaube, es ist so unterschätzt, und wir saßen neulich bei, hast du ja gesagt, bei Dr. Markus Ebner zusammen in der Fortbildung, die übrigens deine zweite war, du wolltest es nämlich mal auffrischen, habe ich mir auch nochmal an die eigene Nase gefasst. So viel Liebe zum Lernen und so viel Neugier, die du da mitgebracht hast. Dankbarkeitstagebuch, meinetwegen wirklich in der einfachsten Form 3 gute Dinge. Und Markus Ebner hat gesagt, man kann, wenn ich gerne schreibe, auch die Menschen begegnen mir in der Ausbildung, die sagen, oh bloß, geh mir weg mit dem Journal oder so. Dann steckt man sich 3 Mummeln, 3 trockene Bohnen, 3 irgendwas in die Tasche, und immer wenn einem etwas begegnet, für das man dankbar ist, steckt man sie in die andere Tasche. Oder wir setzen uns abends hin und schreiben 3 gute Dinge auf. Warum empfehle ich das? Weil Dankbarkeitsinterventionen, und du weißt, dass einfach so gut erforscht sind. Das ist kein Hokuspokus, dass man dann Positive Thinking, irgendwie irgendwas passiert dann, sondern da findet eine kognitive Restrukturierung statt. Unser Gehirn, wir sind darauf ausgelegt, es uns möglichst einfach zu machen. Das Gehirn verbraucht unheimlich viel Energie, und wir wollen ja nichts anderes als überleben, den ganzen Tag. Und wenn wir dem Gehirn also sagen, pass mal auf, du musst abends 3 gute Dinge finden für mich, die mir am Tag passiert sind, dann sagt es ziemlich schnell, und ziemlich schnell sind so 1,5 bis 2 Wochen, dann wird es langsam tatsächlich für das Gehirn auch zur Gewohnheit. Ich muss ja eh nach 3 guten Dingen gucken. Da mache ich das lieber selbstständig und verbrauche da gar nicht mehr so viel Energie. Das heißt, diese kognitive Restrukturierung, die stattfindet bei zum Beispiel 3 guten Dingen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zu journalen. Aber das ist vielleicht die einfachste. Das wäre das Erste. Also so eine Dankbarkeitsintervention zu machen. Und ich habe es eben schon gesagt, mindestens 2 Wochen, eher 4 Wochen. Und gerne auch so oft es geht. Und wenn es einen Tag mal nicht geht, geht es einen Tag mal nicht. Das wäre der erste Tipp, den ich hätte. Das zweite ist, und das klingt erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, sich für andere Menschen einzusetzen. In dem Moment, also wir wissen auch aus der Forschung, dass Faktor Nummer 1 für unser Wohlbefinden positiv unterstützende Beziehungen sind. Und das gilt zum einen natürlich in die Richtung, wer tut mir gut, aber zum anderen auch, für wen tue ich eigentlich Gutes? Und wenn wir uns danach umschauen, wo kann ich mit dem, was ich bin und habe, das komme ich gleich noch zu, aber wo kann ich mit dem, was ich bin und habe, vielleicht Gutes tun? Also ein Ehrenamt, es kann auch ein Kompliment auf der Straße, Random Acts of Kindness. Es kann auch sein, wirklich sich mal zur Aufgabe zu machen, Müll aufzusammeln, jeden Tag ein Stück, keine Ahnung. Aber anderen Menschen oder der Umwelt etwas Gutes zu tun, das macht auch glücklich. Und ein Punkt, der mir da super wichtig ist, ist, ich hatte gerade wieder ein Gespräch mit einer tollen Frau, die irgendwie das Gefühl hatte, ja, aber vielleicht ist es dann zu viel, oder wir müssen nicht die Dinge machen, die wir nicht können. Also ich muss nicht die sein, die Kassenwertin wird. Ich kann das nicht. Ich kann auch mit Excel nicht umgehen. Wenn es Nachkommazahlen sind, interessiert es mich schon gar nicht mehr. Sondern wir dürfen
immer mehr Gleichheit bei uns.
Wir dürfen das geben, was uns leicht fällt. Also ich weiß ja auch, was du für ein tolles Projekt noch auf die Beine gestellt hast. Und wenn es uns leicht fällt, nach Stärken in den Menschen zu gucken, dann dürfen wir das geben. Wenn es uns leicht fällt, Dinge zu sortieren, dann dürfen wir das geben. Das sind meine Tipps. Dankbarkeitstagebuch und sich ein bisschen für das Wohlbefinden auch der anderen zu engagieren, zahlt erheblich auf unser eigenes Wohlbefinden ein.
Ja, wunderschön. So ein bisschen unter den Überschriften Hunting the Good Stuff nehmen wir da gerne, ne? Also tatsächlich dieser positive Tagesrückblick und wie spannend, finde ich auch immer wieder faszinierend, dass es wirklich neurowissenschaftlich erwiesen ist, dass sich da was im Gehirn dann tut. Und das durfte ich ja selber damals mit dem Scheißschlaganfall erleben vor 7 Jahren, wo ich aus meiner Selbstmitleidblase nach 2 Tagen kein Bock mehr auf mich mit Dankbarkeit gestartet bin und also meinen Freundinnen und Freunden eine Sprachnachricht geschickt habe, dass ich dankbar bin, dass sie in meinem Leben sind. Und damit, obwohl ich das kognitive Wissen hatte, dass es das gibt, eigentlich unbewusst gemacht habe, aber den Schalter umgelegt habe, ne, und dann auch wirklich da nochmal anders rausgekommen bin. Und deswegen im Kleinen kann man schon so viel für sich machen, ganz, ganz schön, und kann man auch ganz toll mit Kindern abends machen. Ich habe das lange mit meinen beiden Töchtern, als sie noch kleiner waren, die Bettkantenübung, mit denen abends mal drauf zu schauen, was war ein guter Moment oder wofür seid ihr dankbar?
Absolut.
Total schön, genau. Und Random Acts of Kindness, finde ich, hört sich auch immer erstmal so ein bisschen süß und klebrig vielleicht an, aber auszuprobieren, geht mal raus, lauft jemand entgegen, lächelt mal an. Die Leute gucken immer ganz verdutzt, wenn ich sie anstrahle. Aber es tut einem ja selber gut, ne? Und auch gerne im Größeren. Und damit hast du mir die zweite Abbiegung geebnet. Wie wunderbar. Das läuft hier richtig gut. Ich wollte nämlich so gerne mit dir noch über das Thema Ehrenamt sprechen, weil du für mich jemand bist, auch das durfte ich ja über LinkedIn, über Insta auch vor allen Dingen so ein bisschen mitbekommen, die wahnsinnig nicht aktiv ist, die für viele Themen steht und die auch ehrenamtlich sich engagiert. Und das erlebe ich gar nicht so häufig und würde gern da mal ein bisschen mit dir reinschauen. Was machst du da? Was gibt es dir? Wie kriegst du es überhaupt noch unter? Weil das empfinde ich persönlich als ganz schöne Herausforderung.
Ja, danke. Das ist auch eins meiner Herzensthemen und es ist sicherlich eine Herausforderung und vor allen Dingen auch dort wieder, das war kein gerader Weg. Also ich habe gemerkt, ich würde mich gerne engagieren, habe ich unterschiedliche Dinge ausprobiert, bin auch in einem Verein gelandet, der tolle Dinge macht, aber wie ich eingesetzt war, sozusagen war für mich dann noch nicht passend. Darüber habe ich aber wieder jemanden kennengelernt und mit dem arbeite ich jetzt. Axel Limberg heißt er hier in Hamburg, ist Träger des Bundesverdienstkreuzes. Der hat sich 2015 hat er angefangen, mit minderjährig unbegleitet Geflüchteten zu arbeiten. Und zwar hat er damals gesehen, als dieser große Flüchtlingsstrom auch oder Geflüchtetenstrom nach Deutschland kam, dass es viele Probleme gab mit denen, die minderjährig und unbegleitet gereist sind. Ich meine, das sind Jungs teilweise im Alter meines Sohnes, 14, 15. Die haben unaussprechliche Dinge erlebt auf der Flucht. Keiner ist freiwillig, hat freiwillig sein Land verlassen, weil es so viel Spaß macht. Und er hat gesagt, wenn wir uns um die nicht kümmern, da hat sich keiner gekümmert, es gab die Struktur auch nicht, dann kriegen wir große Probleme. Das fand ich unglaublich weise, ist er eh. Und das hat er gemacht. Den Axel habe ich also getroffen und Axel fand das toll mit der positiven Psychologie. Und das, was ich tue, wenn wir mit minderjährig Unbegleiteten, wir nennen es in unserem Work-Café, arbeite, wir treffen uns mit denen und zwar eben gerade wirklich in einem Café, einfach um einen Gegensatz auch zu den Ämtern zu bilden, die sie eh in- und auswendig kennen. Das sind, meistens sind es junge Männer, weil für Frauen gehen einfach nicht unbegleitet und schon gar nicht minderjährig auf die Flucht. Das ist viel zu gefährlich. Schon für die jungen Männer ist es sehr gefährlich. Ist nach Stärken zu gucken. Wir sprechen darüber, was sind nächste Schritte? Braucht es noch einen Sprachkurs? Braucht es eine Mentorin? Braucht es für den Ausbildungsplatz noch ein Sprachzertifikat? Wie können wir unterstützen, den ersten Schulabschluss, den ESA zum Beispiel, zu erreichen? Geht es dann weiter zum MSA, zum mittleren Schulabschluss, früher Realschule oder sogar zum Abitur? Also, was sind so die Schritte? Und da sitze ich einfach und gucke nach den Stärken der Jugendlichen. Dann male ich denen ein Bild über ihre Stärken, so gut wie ich zeichnen kann. Ich kann es nicht besonders gut und dann schenke ich denen das. Dann sage ich, guck mal, das sind deine Stärken. Wir wissen, wenn wir in den Stärken arbeiten und sind, dann geht es uns besser und dann gehen uns die Dinge leichter von der Hand. Dann sprechen wir ein bisschen drüber, wo welche Stärke noch eingesetzt werden kann, ob sie sich wiedererkennen. Unabhängig davon haben alle die vielleicht erlernte manchmal auch wirklich Signaturstärke, Ausdauer, Beharrlichkeit, sonst wäre keiner hier gelandet. Und das mache ich. Das ist ein Ehrenamt, das ich habe. Also ich arbeite mit minderjährig unbegleitet Geflüchteten. Ein zweites Ehrenamt, das ich habe, und auch meine Tage, sage ich auch immer wieder, haben nur 24 Stunden. Ich bin keine Überfrau, auch schon gar keine Superwoman, sondern ich mache es so, wie es für mich geht. Und auch ich brauche mit mittlerweile 50 Jahren schon mehr Erholungspausen, als ich es noch vor 20 Jahren brauchte. Ich gehe alle 14 Tage, ist das mittlerweile ungefähr, in eine mittlerweile 9. Klasse, die ich seit der 7. Klasse begleite und bis zur 10. Klasse begleiten darf, an einer Hamburger weiterführenden Schule. Und spreche mit den Jugendlichen über ihre Herausforderungen. Ich bin auch da, um mit ihnen zu gucken, wo kriegen sie Praktikumsplätze her, wie kann man sich vielleicht gut bewerben. Auch das wird an der Schule gut besprochen. Der Wunsch nach Einzelgesprächen ist immer da. Und ich bin so dankbar für meine Coaching-Ausbildung. Oft bin ich 90 Minuten da und dann kann ich zwei Gespräche unterbringen. Manchmal kommen sie zu zweit, manchmal zu dritt, manchmal alleine. Und ich habe eine tiefe Demut vor diesen Jugendlichen, was die mit mir besprechen, wie emotional reif die wirklich sind. Und ich mache mir keine Gedanken, wenn diese Jugendlichen meine Zukunft sind. Und das ist auch etwas, was mich antreibt, auch mit den minderjährig unbegleitet Geflüchteten. Das ist meine Zukunft. Ich komme nicht drum herum. Wir können so viel darüber sprechen, wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist, sie verändert sich. Und ob das immer gut ist in der Fülle, ob wir vielleicht mehr Strukturen schaffen müssen. Aber ich komme nicht drum rum, es wird sich nicht ändern, egal was wir tun. Also bemühe ich mich besser, mit meiner Zukunft zu sprechen und vielleicht ein bisschen mitzugestalten, was diese Jugendlichen können. Und ich mache mir keine Sorge, wenn ich meine Jugendlichen sehe, dass die meine Zukunft gut gestalten werden.
Wie schön ausgedrückt, auch Doro, mit meiner Zukunft zu sprechen, finde ich großartig. Und dann diese Zuversicht und dieser Glaube da daran, bei dem, was du
Ja.
erlebst, ja toll. Wunderschön. Also, was mir daran besonders gut gefällt, das ist so spürbar, wenn du drüber sprichst, diese persönlichen Begegnungen, ne? Also das, was du da mitnimmst und auch geben kannst dadurch. Also sich nicht im Ehrenamt darin zu verlieren, irgendwas zu verwalten oder wie du vorhin Stichwort Kassenwart oder so gesagt hast, für diejenigen, deren Stärken das entspricht, großartig. Trotzdem engagiert man sich ja. Aber mich berührt gerade sehr, dass du da so im direkten Kontakt bist und auch gerade bei den geflüchteten Jugendlichen da wahrscheinlich ein ganz wichtiger, wertvoller Baustein für ihre Entwicklung dadurch auch bist. Toll.
Absolut, also wirklich danke für die Rückmeldung und ich merke, und du merkst es ja wahrscheinlich auch an mir, wie wichtig mir das ist. Denn ich habe mein Büro in der Hamburger Innenstadt direkt am Jungfernstieg. Dort arbeite ich heute, bin ich jetzt im Homeoffice. Und wenn ich nach Geschäftsschluss vor die Tür gehe, dann sehe ich durchaus auch, dass dort Jugendliche sind, die sicherlich auch vielleicht alleine oder mit den Eltern geflüchtet sind und die dort einfach Stress machen. Ja, das gibt es. Und ja, das wird vor allen Dingen in den Medien auch genauso berichtet, wie es ist. Und die meiste oder am öftesten die Frage, die ich am meisten höre, so rum, die Frage, die ich am meisten höre, ist, oh, aber da erlebst du ja bestimmt schlimme Sachen. Nein, tue ich nicht. Das ist ein Bruchteil dessen, was wir in den Medien sehen, was Jugendliche aus unterschiedlichen Gründen auch tun. Der größte Teil der Jugendlichen und wahrscheinlich auch der erwachsenen Geflüchteten, aber mit denen arbeite ich einfach nicht so viel, möchte einen sinnvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft machen. Durch Arbeit, durch auch Arbeit, die vielleicht andere nicht mehr so gerne machen. Ganz viele gehen in die Pflege von meinen Jugendlichen und können sich das gut vorstellen, haben auch in ihren Ländern zum Beispiel schon in mehreren Generationen gelebt und dort schon Pflege auch gelebt. Der Großteil möchte einfach ein Teil unserer Gesellschaft sein. Und wer bin ich, wenn ich das nicht aufmache und das auch in Relation setze? Also be careful what you read und was das mit deinen Gedanken macht und schau es dir mal an, das, was du eben gesagt hast, geh in die Begegnung.
Wie heißt eure Initiative, Doro?
Axel hat also Axel nennt seine Bewegung die freundliche Bewegung. Und wir machen unter anderem das Work Café, aber da fallen ganz viele unterschiedliche Projekte, die Axel eben auch noch macht, runter. Genau.
Braucht ihr noch Unterstützer und
Ja,
Unterstützerinnen?
wir
Okay.
brauchen immer Unterstützer und Unterstützerinnen. Und wenn Axel mal wieder im Fernsehen war oder dann melden sich auch immer Menschen und wir finden immer einen guten Einsatz, der auch zu den Menschen passt. Also wir haben eine, die hat sich gemeldet, die sagt, ich möchte gerne mit einem eher introvertierten Jugendlichen arbeiten, auch eins zu eins, nicht irgendwie eins zu mehrere, und ich brauche ein ruhiges Setting. Ah, freuen wir uns riesig drüber.
Ja, super, sehr schön. Dann nehmen wir das in jedem Fall auch in die Shownotes rein, schickst du mir.
Dankeschön.
Ja, klar, ganz sehr, sehr gerne. Ich würde gerne noch zu dem Punkt kommen, Kraft. Du sagtest selbst, ich bin auch keine Superwoman und ich kann hier auch, habe nur 24 Stunden und davon ein Teil ist auch Schlaf und Familie und überhaupt und ein bisschen Me-Time vielleicht auch für Doro selbst. Wie kriegst du das rein kräftemäßig untergebracht?
Wenn du von Kraft sprichst, ist, und das, da bin ich heute Morgen um 7 gewesen, ich mache tatsächlich Krafttraining und das hilft mir sehr. Muskeln sind endokrin und die helfen dabei auch den Hormonhaushalt sozusagen zu steuern und zu regulieren. Also ich brauche körperliche Bewegung immer schon, ich bin unheimlich gerne draußen. Innere Kraft schöpfe ich tatsächlich aus den Themen der positiven Psychologie. Ich habe so ein Download-Adventskalender gemacht, weil ich den für zwei Freundinnen gebastelt hatte und dachte ich, okay, jetzt habe ich eh schon 24 Türchen. Und jetzt mache ich ihn selber, denn ich habe ihn meinen Sohn auch in den Adventskalender gemacht. Und da sind jeden Tag solche Dinge drin, biete heute jemandem deine Unterstützung an, spiele für jemanden den Nikolaus, sammle ein Stück Müll auf. Wenn du heute selbstkritisch mit dir bist, denk einmal kurz nach und versuch einmal vielleicht dem noch was an die Seite zu stellen. Und ich merke, wie die Beschäftigung mit diesen Themen mich einfach auch wahnsinnig anreichert. Und ich glaube, was wir unterschätzen bei diesen, zum Beispiel bei diesen 24 kleinen Aufgaben, aber in jedem Bereich der positiven Psychologie steckt so viel drin. Wir tun schon so vieles und das zu bemerken ist so wichtig.
Ja.
Also gestern war die Aufgabe, biete jemandem deine Hilfe an und dann wusste ich, mein Mann braucht keine Hilfe, aber ich frage mal, habe ich gesagt, soll ich dir helfen? Hat er gesagt, nein, danke. Dann dachte ich, doch gut, habe ich im Sack. Und dann sprach mich aber später eine Kollegin an und sagte, du hast mir doch auch deine Hilfe angeboten, gleich morgens, ob ich nochmal mit dir sprechen will wegen eines Workshops. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal, das hast du gar nicht gesehen, du hast es ja dort auch gemacht. Also ich glaube, wir tun schon so vieles. Und das mal zu bemerken, gibt mir auch viel Kraft.
Du lädst mich dazu ein, liebe Doro, direkt in die letzten drei Fragen überzugehen, weil ich schiele auf die Zeit und könnte den halben Tag mit dir sprechen, wie du dir vorstellen kannst. Wir nehmen es jetzt hier mal raus und quatschen noch ewig weiter, machen hier den Matze Hilscher, gibt jetzt mal eine Podcast-Folge hat 3 Stunden. Nein, ich mache mal trotzdem eine, die unter einer Stunde bleibt. Und die nächste Frage dockt so ein bisschen an das an, was du gerade auch schon ausgeführt hast. Wie schaffst du dir Freiraum in deinem Leben?
Etwas, was ich lange unterschätzt habe, ist, glaube ich, wie sehr Freiraum auch in kleinen Momenten zu finden ist. Also, ich habe oft gedacht, boah, ich war jetzt wieder Urlaub, 2 Wochen mindestens, wenn nicht 3 oder 4. Seit ich, und das mache ich vielleicht seit 2 Jahren, und das ist nichts, was von heute auf gleich passiert, aber seit ich darauf achte, wo sind eigentlich die kleinen Momente des Freiraums, die kleinen Momente des Durchatmens, die kleinen Momente des Gestaltens, vielleicht auch mal des einfach nur Sitzens und Guckens, aber lass es 3 Minuten sein. Ich glaube, das hat mir sehr viel inneren Freiraum verschafft. Denn dieses Hinterherrennen oder denken, wenn, dann, das hat mich nicht glücklich gemacht. Es ist viel schöner, nach dem zu suchen, wo kann ich das jetzt im Kleinen integrieren. Ich glaube, das verschafft mir viel Freiraum. Schöne Frage, Nicole. Nehme ich nochmal mit auch in meinen Tag.
Und deine Antwort darauf passt jetzt wieder so gut für das neue Jahr und da vielleicht für sich selber nochmal schauen, nicht nur Hunting the Good Stuff, sondern auch diese kleinen Momente für sich zu schaffen. Ne? Wir nennen das in der positiven Psychologie ja auch die Mini-Urlaube, auch eine wunderschöne Übung, wo man sich vielleicht mal so eine Liste machen kann oder Kara Pienka, die bei mir mal im Podcast war und spricht in ihrem Buch vom Apothekerschrank, der kleine Schubladen hat, der große Schubladen hat. Im großen Schublade kommt vielleicht der 2 Wochen Urlaub, in der kleinen die schöne Tasse Kaffee oder der Spaziergang oder was auch immer. Schön.
Absolut.
Ja, und was ist deine Lieblingsstärke an dir, liebe Doro?
Da muss ich abwägen zwischen meiner Dankbarkeit und meiner Beziehungsfähigkeit oder meiner Weisheit. Ich glaube, meine Lieblingsstärke ist meine Dankbarkeit, weil die für mich Räume schafft, weil die für andere Menschen Räume schafft. Wenn ich mich auf eine festlegen soll, und herzliche Grüße an die anderen beiden.
Und die scheint auch immer wieder durch. Von dir habe ich die Formulierung Demut, die hast du hier auch schon wieder genutzt. Und das höre ich von ganz wenigen Menschen. Aber du bist ein Mensch, der das ausdrückt.
Dankeschön. Ja, dazu verhilft mir die Dankbarkeit wohl. Danke.
Ja, und die letzte Frage, wie soll es anders sein? Es ist aber wirklich immer diese Frage, wofür bist du heute dankbar, liebe Tore?
Ganz groß für unser Gespräch, dass auch das ist ein Miniurlaub, ein Moment des Innehaltens, ein Moment des Freiraums, weil wann kriegt man schon mal so schöne Fragen gestellt, außer ich gehe selber in die Supervision oder buche mir ein Coaching. Dafür bin ich enorm dankbar und das meine ich von Herzen. Danke, liebe Nicole.
Ich danke dir auch sehr und ich bin ganz happy, dass wir das noch geschafft haben, jetzt in dieser Adventszeit und damit hoffentlich den Jahreseinstieg für einige Menschen, die hier zugehört haben, etwas vergolden können, etwas neu aufsetzen und vielleicht nochmal so den eigenen Radar nachjustieren können. Danke dir.
Herzlichen Dank.
Schön, dass du wieder dabei warst und eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr über Feedback zu meinem Podcast und ich freue mich total, wenn du diesen Podcast auf den gängigen Plattformen bewertest. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft mir und dem Podcast, noch bekannter zu werden. Das wäre ganz toll. Hier eine kleine Sneak-Preview auf die nächste Folge. Mitte Januar kommt ein tolles Gespräch mit Karin Lausch raus. Karin ist Expertin, Leadership-Expertin und hat mittlerweile 2 tolle Bücher geschrieben. Das erste ging um Vertrauen und das, worüber wir dann sprechen, was jetzt im Februar dann erscheinen wird, ganz frisch. Feel safe, be brave. Nee, umgekehrt. Be brave, feel safe. Jedenfalls, das ist ein großartiges Buch, in das ich schon reinlesen durfte und es geht um psychologische Sicherheit. Also schalt wieder ein. Ich freue mich auf dich und weiterhin einen guten Start in dieses noch sehr neue Jahr.